How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Kein Haus, keine Designermöbel, keine klassischen Sicherheiten. Stattdessen Erlebnisse, Begegnungen, Erinnerungen. Und genau damit, mit diesen Erinnerungen, leben Sitaré und Mike, unsere heutigen Gäste. Wir sprechen übers Reisen und wie sich das Leben so anfühlt, wenn man das als Priorität hat. Das Wegsein und nicht das Dasein. Schön, dass ihr hier seid, ihr zwei.
Dankeschön.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Hi.
Ja, schön, dass ihr da seid.
Ingo, ich kann es jetzt beichten. Ich habe die zwei nicht ganz über... Normalerweise ist es ja so, dass entweder werden uns Gäste empfohlen, wir kriegen E-Mails von der Community und dann spreche ich Leute an oder wir schreiben ExpertInnen an und dann kommen die zu uns im Podcast. Aber euch beide, Sitaré und Mike, euch habe ich auf der Straße kennengelernt in New York, als ich gerade dahin gezogen bin, bei einer Stadtführung. Wisst ihr das noch gut? Ich war auch sehr aufgeregt damals.
Ein sehr schöner Tag.
Und wie kam das dann? Also ihr wart bei der gleichen Stadtführung oder
ja,
wie?
Es gibt ja diese Touren, wo man quasi umsonst die Stadt gezeigt bekommt und dann, je nachdem, wie gut die Stadtführerin oder der Stadtführer ist, dementsprechend gibt man dann Trinkgeld. Und die haben wir mitgemacht und wir haben uns total gut verstanden.
Ja.
Und haben irgendwie unsere WhatsApp-Nummern behalten.
Ja.
Genau, das ist schon immer 3 Jahre her, meine ich. Ja.
Ja. 21
oder 22 war das.
22, ja.
3 Jahre.
Anfang 22, genau. Und wir machen gerade eine Reihe im Podcast, wo wir über den Geldweg versus den Lebensweg reden, beziehungsweise wie vielleicht beides kombiniert werden kann. Und ihr seid mir da wieder ins Gedächtnis gekommen, weil euer Lebensweg, ich erinnere mich ganz gut an diese Gespräche, die wir damals schon hatten, dass ihr einfach gesagt habt, wir investieren ins Reisen, ins Weggehen, nicht irgendwie in schicke Möbel oder irgendwie, wir wollen kein Haus kaufen, wir wollen einfach die Welt sehen und das zusammen. Das macht ihr schon seit 10 Jahren. Sitaré, fangen wir mit dir an. Wie fühlt sich das an, wenn man so morgens in einem mal wieder neuen Land aufwacht?
Ja, wunderschön. Also da gibt es eigentlich kein anderes Wort, was das am besten beschreiben kann. Es ist natürlich jedes Mal was komplett Neues, auch in New York. Das war für mich das zweite Mal, wo wir uns da gesehen haben beispielsweise. Und es war trotzdem schön, also auch gleiche Orte, die wir besuchen, sind jedes Mal irgendwie, entdeckt man eine ganz andere Facette. Und das ist, glaube ich, das, was das am Leben hält, auch an die gleichen Orte wieder zu gehen. Und du sagst es, seit 10 Jahren. Es hört sich nochmal anders an, wenn man das von außen gespiegelt bekommt, aber seit 10 Jahren machen wir das.
Seit 10 Jahren on Tour, ja.
Mike, war das bei dir vorher auch schon so? Bist du schon alleine losgezogen oder erst, als ihr ein Paar geworden seid?
Nee, ich hatte es tatsächlich so 2007, 2008 von Freunden mitbekommen. Günstige Ryanair-Flüge, damals waren die noch sehr, sehr günstig. Ja, und dann haben wir Wochenendtrips gemacht. Nach Barcelona, nach Schweden, nach Mallorca, nach Osteuropa. Und so hat sich das eigentlich permanent durchgezogen, dass man ja weniger sein Geld für das Feiern hier vor Ort in Deutschland ausgegeben hat, sondern eher für die Sitzplätze der Flugzeuge und sich dann schöne Orte ansehen konnte. Und dann kamen wir zusammen und dann haben wir das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene quasi weitergeführt und führen es auch weiter.
Und was ist diese Ebene?
Es sind nicht mehr nur Ryanair-Flugzeuge, sondern auch Interkontinentalflugzeuge. Genau, und jetzt vor allem auch mit unserer Kleinen, die jetzt schon seit 2,5 Jahren ist sie dabei. Und wir dachten oder wussten jetzt erstmal nicht, okay, wird es einen Abbruch geben, werden wir das so weitermachen? Und ich muss sagen, wir machen es jetzt eigentlich noch exzessiver, auch wenn es deutlich anstrengender ist mit der Kleinen. Aber genau, jetzt haben wir Teile der Welt gesehen, jetzt auch über die letzten 6, 7, 12 Monate, wo wir vorher noch nicht waren. Genau, halt nur mit Kind, jetzt ist noch eine dritte Person da. Das ist jetzt nicht immer ganz so entspannt, aber umso lustiger und witziger.
Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Jetzt sind wir ja schon sehr weit. Ja. Und ganz nebenbei noch herzlichen Glückwunsch, auch wenn es natürlich schon lange her ist.
Dankeschön.
vielleicht fangen wir noch mal von vor 10 Jahren an, als Ryanair genutzt wurde, um das Partywochenende zu verlagern oder zu ersetzen. Wie kam es denn dazu, zu diesem Lebensstil? Denn so, ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit. Ich habe immer so früher zum Beispiel so nach dem Abi habe ich immer gedacht, wenn jemand irgendwie ins Ausland geht, gut, das ist jetzt Trips ja eher, wie ihr es beschrieben habt, oder auch längere Aufenthalte. Wie ist das bei euch?
Unterschiedlich. Also, möchtest du euch mal oder soll ich? Also, bei mir fing es im Studium an. Ich habe Spanisch studiert als Zweitfach und da bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen. Durch ein Auslandssemester. Also da gab es erstmal so ein Sprachtandem in Spanien, Oviedo, und dann habe ich ein Auslandssemester in Córdoba gemacht, auch Spanien. Und da fing es dann an, da ging es ja so, Erasmus-Gruppen gab es, und dann ist man zusammen, also von Stadt zu Stadt gereist. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Also das war so mein Start in die Welt des Reisens und wo mein Geld dann auch hingehen soll. Und das ging dann natürlich zusammen nochmal weiter, aber das war für mich der Beginn. Und das war 2012, jetzt schon 13 Jahre sogar her, wo ich dann damit gestartet bin und wo es anfing quasi. Ne? Vorher ist man auch mal, aber nicht so wie im Studium. Also so war es bei mir, fing es so an. Hm. Bei dir war es dann noch ein bisschen
ja, mit früher Freunden, halt auch durch Freunde. Ich habe sehr viele Freunde, die ähnlich eingestellt sind. Und da gibt's ja immer so bei den Männern, die einen mögen die Tuning-Szene und geben halt unendlich viel Geld aus für irgendwelche Autos, Reifen oder auf irgendwelche Konzerte oder sonstiges. Und wir haben halt gesehen, was mit 100 Euro alles möglich ist. Und da war quasi auch die Challenge, mit so wenig Geld wie möglich das meiste aus diesem Geld rauszuholen. Also für 100 Euro kannst du in die Stadt gehen, da gehst du einmal lecker essen, vielleicht noch einen Abend feiern, dann war's das. Alternativ kannst du aber auch 4 Tage nach Riga fahren, in einem Hostel schlafen und einfach ein neues Land, neue Menschen und eine neue Stadt sehen. Und das war dann eher so das, was uns damals Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, weil das, was ihr gerade erzählt habt, ich habe das zum Beispiel, ich glaube, wir haben irgendwann einen Podcast von vor 3 Jahren auch mal darüber gesprochen. Mhm. Ich habe so Auslandsjahre oder so nach dem Abi gehe ich mal irgendwo hin, habe ich immer gedacht, ja, das ist so vertane Zeit. Mhm. Die Leute kriegen nichts hin im Leben. Und das ist eigentlich nur so, ich komme nicht, also ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe erst viel, viel später erkannt, dass das eine vollkommen bescheuerte Ansicht ist an der Stelle. Ich glaube aber immer noch, dass viele heute auch in der Gesellschaft es so sehen könnten, dass es vertane Zeit ist, die kriegen nichts geschissen im Leben, so nach dem Motto. Mhm. Von daher finde ich es umso spannender, weil ich glaube natürlich nicht, dass ihr so seid und ich glaube mittlerweile auch selbst von mir nicht an der Stelle. Mhm. Ich denke aber, es ist ganz spannend, heute mal die Leute mitzunehmen, warum das bei euch so anders ist, weil viele leben, glaube ich, sehr traditionell, die gönnen sich dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in Urlaub, ja, einmal geht's zum Skifahren, einmal in Sommerurlaub nach Griechenland oder so. Und dann gibt's noch das Eigentum und da bin ich eh die ganze Zeit so nach dem Motto und dann muss ich auch nicht weg, weil dann mache ich wieder schön so. Mhm. Ihr seid nicht so und viele andere glaube ich auch nicht, aber viele andere sind trotzdem noch so klassisch und ich glaube, es ist ja wichtig, dass man einander versteht und die verschiedenen Seiten kennenlernt. Ja. Daher nehmt uns doch mal mit. Warum seid ihr nicht so? Warum habt ihr euch dafür entschieden?
Ja, genauso wie du das jetzt beschrieben hast, es gibt halt Leute, die fahren 2-mal im Jahr nach Holland mit ihrem E-Bike und sind dann an irgendeiner Küste, da stellen sich mir die Nackenhaare runter, da zieht sich mir alles zusammen in meinem Körper. Das bedeutet aber nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Und dieses klassische Deutsche oder das überwiegend klassische Deutsche, ein Haus bauen, Baum pflanzen, Sicherheit, 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 wenn du halt außerhalb bist und in anderen Ländern bist und dich mit den Menschen dort unterhältst, die eher so sind wie das, was wir quasi machen. Natürlich ist man dann auch prädestiniert, solche Leute zu treffen, wie jetzt auch zum Beispiel euch in New York. Und das ist halt das Spannende, dass es oftmals in Europa und vor allem auch dann in Asien zum Beispiel oder in den Staaten so war, dass die Leute dann auch eher auf das Reisen gepolt waren und so viel mitnehmen wollten, wie es halt geht. Natürlich bleibt dann halt diese Thematik mit Sparen, ein bisschen Geld beiseite legen, Eigentum, sonst was auf der Strecke. Aber wir haben eigentlich auch immer gesagt, dass wir uns die Freiheit lassen wollen. Wenn wir sagen, nächste Woche wollen wir nach Neuseeland für ein halbes Jahr, dann wollen wir nächste Woche nach Neuseeland und das relativ unkompliziert. Und das ist auch einer so der Hauptgründe gewesen. Sie hat im Ausland Erfahrung gesammelt. Ich war in Spanien am Arbeiten. habe ich so interessante Leute kennengelernt, die mir von verschiedenen Teilen aus der Welt berichtet haben, wo ich einfach gesagt habe, das will ich auch. Also es hat mich da komplett abgeholt. Mehr als dieses klassische teure Uhr, teures Auto, teure Wohnung.
Dabei arbeitest du, Mike, ja mit sehr schicken Autos, oder? Also wie ist das so, wenn man Autos verkauft in extrem tollen Autos, ich bin da jetzt nicht so versiert, aber sagen wir mal, in den schicksten Autos sitzt, damit fährt und dann aber sagt, nee, das leiste ich mir nicht. Ich leiste mir eben diese Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Welt.
Ja, das kann man, glaube ich, dann auch aus der Sicht, wenn man das nicht jeden Tag hat, nicht ganz nachvollziehen. Aber ich bin jetzt schon seit 2012 in der Automobilbranche, im Schnitt bei zwei sehr großen deutschen Herstellern mit sehr, sehr teuren und sehr, sehr schönen Autos. Das hat mich nie abgeholt. Ich fahre auch einen Dienstwagen, ein sehr schönes Auto. Ich bin aber froh, wenn ich in Düsseldorf wieder auf mein Fahrrad steigen kann, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Und vor allem in meiner Branche, wo es sehr viel um Prestige und nach außen hin geht, merkt man oft, wie oberflächlich die Gespräche sind, worauf diese Gespräche sich beziehen, auf dieses gewisse Statussymbol. Und ich finde es immer sehr schade, wenn Leute mich irgendwie auf ein Auto reduzieren, wo ich dann immer ganz klar sage, ey, das ist nicht meiner, das ist nur ein Dienstwagen, da ist riesige Werbung drauf. Ich habe noch andere Sachen, die vielleicht spannend sind, außer dieses tolle Auto. Aber das ist vor allem auch in dieser Branche, auch mit dem Thema Reisen und mit dem Thema sich wirklich die Zeit für die Familie auch nehmen, dann kommt oft dieses Feedback, ja, bist du sicher und willst du das machen? Und damals war das ja nicht so, ist ja sehr männerdominiert auch immer noch dieser Bereich. Ja, und da mag ich es auch komplett gegen den Strom zu schwimmen, weil man da quasi sowieso unique ist. Machen wenige, beziehungsweise sind mir bis jetzt wenige begegnet, die es auch so leben.
Was würdest du sagen, warum leben viele in diesen Statussymbolen? Und wenn man mal einen Blick dahinter wirft oder sich bewusst mal mit diesen Statussymbolen beschäftigt, was wartet dann hinter diesen Statussymbolen wirklich auf einen?
Ja, das ist, also ich habe da einen recht guten Blick drauf, weil ich vertreibe die Fahrzeuge, ich verkaufe die Fahrzeuge. Und ich erlebe oft Menschen, die wollen das größte Auto. Das soll von außen super fancy und super schön aussehen. Von drinnen aber nicht, weil das Geld nicht mehr reicht. Was ich damit sagen will, ist, jeder kann sich oder soll sich das leisten und das kaufen können, was er möchte. Aber wenn ich dann in einer Mietwohnung lebe, am Ende des Monats für einen Zehner noch tanken kann, dafür aber einen Wagen für 100.000 Euro vor der Tür stehen habe, überspitzt gesagt, ist das für mich die falsche Prioritätensetzung, zumal das Auto 80% des Tages irgendwie vor irgendeiner Tür oder vor irgendeiner Garage steht im Regelfall. Aber die Leute geben dafür das Geld aus. Die Leute kommen mit sehr, sehr wertigen Markenklamotten. Vor allem wir kommen hier aus Düsseldorf, das ist ja der Place to be, Königsallee etc. Und oftmals fehlt es so ein bisschen bei den Gesprächen so an Fundament irgendwie. Ich kann das schwer rüberbringen, aber das ist sehr oberflächlich. Und ich glaube, das hat generell was mit der aktuellen Zeit zu tun, auch mit Social Media, dass man alles irgendwie nur noch so oberflächlich und schnell und man will schön sein, gesehen werden. Aber die eigenen Werte, die wirklich zu vertreten und dann auch zu sagen, das ist jetzt meins, so wie es bei uns das Reisen, das sehe ich bei den Menschen in meinem Berufszweig nicht. Das ist ein sehr spezieller Berufszweig. Da geht es eher um gesehen und gesehen werden zu jedem Preis.
Also projizieren Sie etwas auf Ihre Statussymbole, in dem Fall Autos, was Sie selbst vermeintlich nicht haben?
Ja, das sehe ich leider sehr, sehr oft. Und das kommuniziert dann die Bank, die dann die gewissen Geschäfte auch ablehnt, wo die Leute halt nach etwas greifen, was sie aber oftmals nicht im Portemonnaie haben, um anderen Menschen, die man nicht kennt, irgendwas unter Beweis zu stellen. Und das ist schade, weil jeder hat ja so seinen Stil und seinen Charakter. Aber das über Gegenstände zu definieren, ist halt besonders.
Das ist ja auch ganz spannend. In unserer Finanzpsychologie übersetzen wir Ich immer, also Geld mit Ich. Und ich leiste mir also etwas, was ich mir nicht leisten kann. Also ich tue so, als wäre ich etwas, was ich nicht bin. Ja, das ist nämlich die konkrete Übersetzung an der Stelle. Das ist also schon mal ganz, ganz spannend. Also ich versuche zu überkompensieren. Ich merke das auch, also nicht direkt, aber implizit über das Auto. Manche Personen, ich kann mir schon vorstellen, worum es da geht, wahrscheinlich mehr oder weniger, aber im Endeffekt, glaube ich, gibt es das ja in vielen Bereichen, dass Leute in Statussymbolen denken, sei es Uhren, sei es Haus, ja, auch da etwas nach außen hin zu symbolisieren und auch etwas zu gewinnen, was ich vielleicht nicht habe, Sicherheit, Anerkennung, von wem auch immer. Jetzt weiß ich aus dem Vorgespräch, was ihr mit Lena hattet, dass ja noch was Finanzpsychologisches anderes dahinter steckte. Lena, was gibt's da noch?
Ich glaube, die Frage muss ich sofort weitergeben an Sitaré. Außer Ingo, ich verstehe dich gerade falsch, aber ich würde gerne ehrlich gesagt auch gerne auf das Vorgespräch zurückkommen. Sitaré, du hast im Vorfeld gesagt, dass das Reisen wie so eine Art Therapie für euch geworden ist. Magst du darüber erzählen? Ist das so privat? Wir haben ja nicht weiter darüber gesprochen, deswegen ist es vielleicht frech, dass ich das jetzt anspreche, aber es ist schon auch spannend, warum, also woher kommt das sozusagen, euer Lebensstil?
Sehr gerne, das ist überhaupt nicht falsch, sondern genau richtig. Es passt auch so ein bisschen zu dem, was Ingo zu Beginn gesagt hat, die Frage, so eine Pause ist ja wie so eine verschwendete Zeit, das sehe ich absolut gefühlt überhaupt nicht so, weil da eben unheimlich viel passieren kann, eben wenn man Abstand nimmt zu seiner eigenen Welt, zu diesem kleinen Globus, wo man sich jetzt hier in Düsseldorf befindet, und das passiert durch Reisen halt unheimlich schnell. Und dann auch den Bogen zu schlagen zu der Frage, was dahinter stand. Also eine Art Therapie, weil es seit 2018 so ungefähr, also gab es einige Schicksalsschläge in meinem familiären Umfeld und dann auch ein Jahr später auch bei Mike in der Familie. Und das hat das Ganze nochmal beschleunigt. Also das Interesse, was wir vorher hatten, dieses nachhaltige Gefühl von innerem Reichtum, wenn wir reisen, ist einfach länger und nachhaltiger als ich kaufe mir jetzt was und ne, so ein Auto, dann sitze ich da drin, aber das Äußere sehe ich irgendwann nicht mehr. Ne? Also das Auge ist ja dann irgendwann verwöhnt und so viel wird es dann auch nicht benutzt und steht eigentlich nur vor der Tür. Und das wurde in der Zeit, also seit 2018 ungefähr, nochmal intensiver, weil wir gesehen haben, okay, was bleibt uns denn? Also was, wenn ich jetzt an die Personen denke, die ich persönlich verloren habe, dann bleiben mir die Erinnerungen und die schönen Momente. Und dann ist es bei mir so gewesen, dass ich gar nicht die Erinnerung hatte, was für ein Auto sind wir denn gefahren oder an welchem Tisch saßen wir denn oder auf welchem tollen Stuhl oder was oder hatte die Person eine Rolex an oder nicht. Und also was mir dann eher so geblieben ist oder uns auch in dem Fall war, waren die schönen Erinnerungen und dieses Gemeinschaftliche. Und das war, glaube ich, auch nochmal so mehr so ein Turbogang, wo man gesagt hat, okay, also eigentlich bleibt uns nicht viel. Also wenn man jetzt wirklich von dieser Finanzpsychologie ausgeht oder sagt, okay, so ein Schicksalsschlag ist passiert, und man denkt anders über Geld und worum man das investieren will. Und vor allem dieses Freizeitgedanke, Urlaub, Reisen, war dann nochmal stärker. Und dann haben wir es auch intensiver gemacht, vor allem in dem einen Jahr auch. Also das war wirklich so, ich glaube, wir sind zweimal im Monat weggefahren, sei es auch nur in Holland, nach Holland. Jeder günstige Flug wurde mitgenommen oder auch, dass wir relativ spontan geblieben sind. Wir sind mal nach Valencia geflogen und dann hat uns die Unterkunft nicht so gefallen und die Gegend. Und dann hat Mike ganz schnell einen Flug nach Mallorca rausgesucht. Dann sind wir am gleichen Tag weitergeflogen. Also, dass wir uns gesagt haben, diese Limits, die man sich vielleicht setzt, indem man sagt, ich möchte das Traditionelle, wenn die nicht auf meinen Lebensstil passen, dann brechen wir die auf. Und so haben wir es quasi gemacht, dass wir gesagt haben, okay, es gibt natürlich einen finanziellen Verlust, weil wir hatten eine Airbnb-Wohnung, war das, glaube ich. Die war dann bezahlt für die Woche in Valencia, aber das war uns dann egal, weil wir dachten, okay, der Benefit, also wir wollen das Maximale von dieser Zeit haben und so machen wir das jetzt. Und deswegen auch, dass sich da vor allem bei mir und bei beiden, würde ich auch sagen, das Verhältnis einfach nochmal anders verändert hat, ne? Dass man gesagt hat, okay, was gibt mir denn wirklich nachhaltig was? Und das ist bei uns auch die Erinnerungen, die wir zusammen auch kreieren an diese gemeinsamen Urlaube, wo auch super viel Spontanes passieren kann, wie so eine Begegnung mit Lena, wo man dann wirklich hier sitzt und sagt, 3 Jahre später, da ist irgendwie so ein Samen oder ein Funken, der übergesprungen ist und dann hat man Ideen, die man zusammen verwirklichen will. Und das ist, haben wir einige Male erlebt und deswegen ist schon fast wie eine Sucht.
Das hat dann Ich würde da super gerne einhaken, weil ihr mir irgendwie so gerade so einen Raum nochmal eröffnet. Bei mir ist es nämlich vom Gedanken her oft anders. Dadurch, dass ich auch Angst habe, Menschen zu verlieren oder auch zum Beispiel jemanden verloren habe vor kurzem, den ich sehr geliebt habe und nicht da sein konnte, also nicht am Sterbebett sein konnte, weil ich in New York wohne und nicht in Köln, denke ich ganz oft so, gehe ich den falschen Weg. Dadurch, dass ich immer die Welt sehen will und immer woanders bin, verpasse ich da nicht eigentlich auch Momente mit Menschen, die ich liebe. Natürlich empfinde ich das so ähnlich wie ihr, also diese Begegnungen mit anderen Leuten und auch generell, die Welt ist so groß, ich will noch so viel sehen. Ja, habt ihr das manchmal auch, also das gegenteilige Gefühl, dass ihr lieber zu Hause sein wollt, um eben bei den Menschen zu sein, die jetzt noch im Leben stehen und die vielleicht in der Nähe von Düsseldorf wohnen?
Ja, das ist auch so, aber bei uns ist noch die Besonderheit, wir sind, oder unsere Familien sind ursprünglich hierher gekommen nach Deutschland in den 80er, 90er Jahren. Die haben damals, also Sederichs Familie, meine Familie, auch eine Entscheidung getroffen und in Anführungsstrichen ihren Kern der Familie zurückgelassen für ein besseres Leben, für andere Möglichkeiten, für andere Optionen. Das will ich jetzt nicht eins zu eins mit dem Reisen gleichsetzen, aber da habe ich natürlich auch dieses, ich lasse meine Familie jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt von Oktober bis Januar waren wir 3 Monate weg, auch über Weihnachten, das ist für mich, ich bin ein riesiger Weihnachtsfan und das ist bei uns in der Familie ganz groß. Das war schwierig für mich und auch fand ich für meine Kleine schade, aber am Ende des Tages war es so, dass ich das jetzt als Kollektiv sehe, das ist jetzt meine Familie, das ist jetzt mein Leben und das gestalte ich gerade und wir hatten auch so einen Moment, auch wo wir uns kennengelernt haben, danach sind wir nach Miami von New York geflogen und da ist meine Oma auch verstorben in dem Zeitraum. Das ist man dann nicht eben mit, ich fliege mal eben 8 Stunden in einem halben Tag zurück. Das hängt dann damit zusammen. Aber ich glaube, wenn man weiß oder die Person weiß, dass man einander geliebt hat oder liebt und dann im Nachgang auch da ist für die Verbliebenen, für die Familie, ich glaube, das ist wichtiger, als sich zu limitieren und zu sagen, ja, es könnte ja was passieren, es könnte ja was sein und wir machen das deshalb vielleicht besser nicht. Das Gefühl ist, glaube ich, unterschwellig da. Also dieses,
ja, es ist so ein Balanceakt, ne?
Auch aufgrund der Tatsache, was wir alles so erlebt haben. Ich glaube, das bremst uns und gibt uns aber auch wieder so einen Schub. Also das macht beides, dieses Gefühl mit uns. Aber ich glaube eher, dass es 2 Schritte nach vorne geht, anstatt 3 nach hinten.
Das heißt, mit eurer Vergangenheit und mit dem, was Lena gesagt hat, noch eine Frage. Das heißt ja aber auch, dass eure Familien euch grundsätzlich bei dem, nehmen wir es mal, Lebensstil, wie ihr ihn lebt, auch unterstützen, oder?
Es gibt Teile, die unterstützend sind, es gibt aber auch Teile, die vieles hinterfragen, die das vielleicht nicht ganz so gut finden. Wir haben auch 2018 am Ende des Jahres spontan in Las Vegas geheiratet, alleine, nur zu zweit, und haben danach auch keine große Feier in Deutschland gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja total egoistisch oder sonst was. Wir haben aber daran gedacht, was man mit 20.000 Euro so auf einer Weltreise machen kann oder sonstiges. Aber nee, ich glaube nicht, dass alle da so ganz bei uns sind.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass da verschiedene intrinsische Sachen eine Rolle spielen. Also dass man vielleicht auch eifersüchtig ist oder neidisch ist und sich vielleicht das Gleiche wünscht. Entscheidungen, ich sag mal so leicht, wie wir sie für unser Glück entscheiden, das Gleiche machen zu können. Weil das habe ich ganz stark gemerkt, auch in der Zeit Corona-Zeit, das war das erste Jahr danach, da sind wir trotzdem gereist. Aber das war für uns dann auch ganz wichtig, dass wir vorher sehr viel aufpassen, auf der Reise sehr viel aufpassen. Also wir haben da schon an alle Punkte geachtet, um wirklich reisen zu können und geschaut, wo geht's denn, wo geht's nicht. Und da war das ganz stark, fand ich, unter anderem zu erkennen, dass das Umfeld nicht unbedingt unterstützend ist. Es war eine schwierige Phase. Man kann natürlich jetzt da geteilter Meinung auch sein, aber da hat man das auch unter anderem sehr stark zu spüren bekommen, dass das ein Lebensstil ist, der auch als egoistisch betitelt wird von außen.
Ja.
Hatte ich auch schon. Haben meine Eltern auch mal zu mir gesagt, tatsächlich. Ja. und um das dann mal, also dann hat man das, also das, es hilft ja auch. Also ich finde, die Mischung macht's dann auch. Ich glaube, man kann das auch übertreiben. Also ich hatte 2021 auch so eine Phase, wo ich, glaube ich, mehr Wochen nicht da war als da. Mhm. Und wo dann auch mal Geburtstage drunter litten, im Endeffekt, die aber so unter Corona sowieso nicht stattgefunden hätten.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es ja, um auch mal auf das, was du meinst, auch Lena, zurückzukommen, glaube ich, ein Verbundenheitsgefühl, um das es ja geht. Mhm. Ob das immer physisch sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube vor allem, dass die Kommunikation vorher und nachher wichtig ist, damit man sich gegenseitig verstehen kann. Mhm. Ich kann auch jemanden verstehen, der das kritisch sieht, weil sie wahrscheinlich aus ganz anderen Zeiten kommen. Deswegen hatte ich gefragt, weil ihr meintet, die haben sich sowieso dafür entschieden, also bei mir auch, meine Eltern, Tanten, alle aus dem Osten in Westen, also die haben mit meiner Geburt quasi alles aufgegeben und von null angefangen an der Stelle, auch mit nichts, mit 0 Euro. Mhm. Und ich glaube, so Personen haben natürlich mehr Verständnis als vielleicht der klassische Deutsche, der immer in Köln saß oder in Berlin, so, ne? Mhm. Also in seinem Heimatdorf. Andererseits, ja, also es ist eine andere Generation auch, glaube ich, dann von Leuten. Man hatte auch gar nicht so die Möglichkeiten, so viel zu reisen. Das heißt, woher sollen sie es kennen? Mhm. Und meiner Meinung nach, ob es jetzt physisch anwesend ist oder nicht, das ist eine Frage der Kommunikation. Ich kann ja jemanden, also Todesfälle sind natürlich eine Ausnahme, finde ich, an der Stelle. Das ist, glaube ich, eine sehr besondere Situation. Aber darüber hinaus kann man das ja auch sehr gut planen und miteinander sprechen. Mhm. Zu was möchtet ihr, dass ich da sein soll? Und zumindest aus meiner Wahrnehmung mal vom Reisen, da findet man eigentlich schon ganz gut Wege drumherum, wenn man miteinander spricht und nicht einfach quasi schon 3 Jahre vorher ausgebuchtes Reisetechnik und dann sagt, nee, da kann ich nicht da sein zur Familienfeier. Ja, ja. Das war so häufig, wo ich erlebt habe, okay, das finden die dann doof. Was ich aber auch verstehen kann auf der Seite.
Ja. Definitiv. Bei mir war es eigentlich eine banale Sache, die ich jetzt vermisst habe, auch über die 3 Monate, die wir da in Asien waren. Fortuna Düsseldorf.
Keine Sorge, diese Folge ist noch nicht am Ende. Nächste Woche am Money Monday geht es weiter mit Teil 2. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund, kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.